Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Wir sind in einer Predigtserie Jesus begegnen oder Begegnung mit Jesus. Heute die Ausgegrenzte. Was ist verkehrt mit dieser Welt? Darum steigen wir gleich in den Text ein, Johannes 4, 7 bis 19. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus war hier unterwegs. Er war unterwegs vom Süden Judäa ins Nordreich nach Galiläa. Und wenn man diesen Weg gehen will, dann muss man fast gezwungenerweise durch Samaria hindurch. Jesus, also erschöpft von einer schon etwas längeren Reise, setzt sich an den Brunnen hin. Und das zur 6. Stunde. Das ist heute circa 12 Uhr. Also mitten am Tag, wenn die Sonne am höchsten steht. Und genau hier sehen wir auch, warum dieser Predigttitel, die Ausgegrenzte. Weil kein Mensch geht zu einem Brunnen um die Mittagszeit. Wenn die Sonne am höchsten ist und es übelst heiß ist, dann geht man nicht zum Brunnen. Da ist man lieber irgendwo im Schatten, um sich ein bisschen abzukühlen. Außer man ist eben eine Ausgegrenzte. Außer man will extra dann zum Brunnen gehen, damit man niemandem begegnen muss. Damit man nicht zum Brunnen kommen muss und da stehen andere Leute, die einem dann dumme Fragen stellen. Genau darum geht man um 12 Uhr Wasser holen. Weil man als nicht normal empfunden wird. Und genau das hat die Frau gemacht. Die Frau ist um die Mittagszeit gegangen, damit sie keiner anderen Frau begegnen musste. Letzten Dienstag war ich unterwegs von mir zu Hause nach Zürich. Ich saß im Zug. In Lenzburg machte der Zug Halt und viele Menschen kamen in den Zug hinein. Darunter ein Mann. Der Mann, ein großer Mann, lange Haare, hatte recht kleine Augen, hatte einen Pferdeschwanz, ziemlich lange Haare. Es war so eine Mischung zwischen einem Asiaten und einem Indianer. Und dieser Mann, der stank richtig nach Rauch. Also kamen die Menschen in den Zug hinein, und mit ihm, mit den Menschen auch dieser Mann. Ich war extrem froh, als ich diesen Mann gesehen habe, als er dann an meinem Abteil vorüberging. sich ins nächste Abteil setzte. Das waren meine Gedanken. Zum Glück ist er nicht neben mich gesessen. Ja, das waren wirklich meine Gedanken. Ich als heiliger Pastor habe solche Gedanken gehabt. Aber sehr schnell begann ich mich dann zu hintersinnen und fragte mich, Manuel, was hast du da wieder gedacht? Unglaublich. Aber im ersten Moment war ich wirklich froh, ist er an mir vorübergegangen. Dieser Mann war genau gleich wie hier die Frau. Jemand, der nicht ins Schema passte. Jemand, der ausgegrenzt war. Die Frau ist den anderen aus dem Weg gegangen. Ich bin eher diesem Mann aus dem Weg gegangen. Aber beide sind ausgegrenzt. Kommen zur Geschichte zurück. Die Frau kam zum Brunnen. Blöderweise sitzte da ein Mann. Und dann, was ist passiert? Dieser Mann spricht sie an. Ja, für uns heute kein Problem. Damals, wenn ein Mann eine fremde Frau ansprach, das war ein Skandal. Das ging nicht. Das macht man nicht. Jesus schon. Und erst recht nicht macht das ein jüdischer Mann, wenn es noch dazu eine samaritische Frau ist. Jesus schon. Wie gesagt, für uns heute absolut kein Problem. Wir können gut mit einer fremden Frau sprechen. Spielt keine Rolle. Aber warum ein Jude nicht mit einer samaritischen Frau? Jesus war ein Jude. Und bei den Juden war es so, die durften keinen Umgang haben mit Samaritern. Das sagt ja auch die samaritische Frau hier im Text. Dies kam so, weil als das Volk Israel verschleppt wurde von den Assyrern, blieben ein paar wenige Israeliten zurück in Israel. Von den Ländern ringsum, um Israel, kamen Menschen jetzt und besiedelten Israel wieder neu. Es gab dann da so Mischehen von Israeliten und von den heidnischen Städten, die verheirateten sich, was eigentlich auch nicht wirklich geht. Und das Hauptproblem ist, die Juden haben ihre Religion und die Heiden brachten ihre Götter mit. Und es entstand eine synkretistische Religion. Also man vermischte diese zwei Religionen zu einer neuen Religion, zu etwas so Vermischten. Und genau das war es, was die Juden gesagt haben, das geht nicht. Ihr seid Ketzer, haben sie sie genannt, und darum durfte man keinen Umgang haben mit Samaritern. Dies war so streng, dass man sich sogar gesagt hat, man darf nicht aus einem Gefäß trinken, das einem Samariter gehört, weil das ist unrein. Das geht nicht. Das dürfen Juden nicht machen. Jetzt, als ich im Zug saß, ging es mir gleich wie einem Juden. Ich habe eigentlich gedacht, dieser Mann, der ist unrein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Habe ihm so den Stempel aufgesetzt, Sünder. Aber was hat Jesus hier im Text gemacht? Er nahm sich der Ausgegrenzten an und sprach mit ihr, ganz liebevoll. Und er ist dadurch nicht unrein geworden. Wenn ich mit diesem Mann gesprochen hätte, dann hätte ich ihn wirklich so abgestempelt als Sünder. Was wäre aber dann passiert? Ich hätte kein wirkliches Gespräch mehr mit ihm führen können. Denn er ist Sünder, also so hier unten, und ich bin ein Heiliger, ein Christ, ich bin hier oben. Das würde passieren. Und mich interessiert es dann nicht mehr, was dieser Mensch denkt, was er für Fragen hat, weil er ist ja Abschaum, er ist einfach ein Sünder. Das passiert sehr oft, dass wir das machen. Wenn wir es nicht direkt sagen, aber wir denken es doch, weil wir schon Vorurteile haben über Menschen, die anders sind. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist ja das eigentlich ganz korrekt, dass wir Menschen als Sünder abstempeln. Weil in Römer 3,23 steht ganz klar, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind vor Gott Sünder. Sie verfehlen vor Gott. Sie genügen nicht den Standards, die Gott hat. Aber was ist Sünde genau? Wann ist man ein Sünder? Sünde bedeutet, sein Heil von etwas anderem zu erwarten als von Gott. Sünde bedeutet, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen und sein eigener Erlöser sein. Das bedeutet Sünde. Also, jeder Mensch ist Sünder. Wie gehen wir aber mit dem um? Wie gehen wir mit Menschen um, die Sünder sind? Schauen wir, was Jesus gemacht hat. Hat Jesus einfach den Hammer genommen, ihn auf die Nase geschlagen und gesagt, du bist ein Sünder und du musst das jetzt spüren? Oder hat er es einfach, ja, die Frau ist jetzt gut und sündig, das lassen wir jetzt mal weg, weil das ist schmerzhaft, dann verletzen wir die andere Person. Das sagen wir einfach nicht. Was Jesus tat, ist so etwas zwischendrin. Jesus nahm sich ganz intensiv dieser Frau an, aber er konfrontierte sie dann mit ihrem Problem trotzdem. Diese Konfrontation wollen wir jetzt durchgehen. Ab Vers 10 ist nämlich das intensive Gespräch von Jesus mit der Frau. Zu verstehen muss man aber wissen, dass Jesus hier metaphorisch spricht. Das heißt, er gebraucht Wörter, die die Frau zwar kennt, aber er füllt sie mit ganz anderem Inhalt. Das heißt, die Frau versteht eigentlich nicht, was Jesus sagen will, sondern etwas anderes. Dies sehen wir in dem, dass Jesus sagt, ich könnte dir lebendiges Wasser geben. Die Frau denkt sich, ja, lebendiges Wasser. Hier sind wir am Jakobsbrunnen. Der Brunnen, der führt lebendiges Wasser. Da ist lebendiges Wasser drin. Denn ein Brunnen, der führt Quellwasser. Und Quellwasser, das fließt, das ist ein lebendiges Wasser. Im Gegensatz zu einer Zisterne, die sammelt einfach nur Regenwasser. Und das Wasser steht da, fließt nicht und darum ist das kein lebendiges Wasser. Also ist eigentlich die Antwort, die die Frau Jesus gibt, extrem simpel. Der Jakobsbrunnen enthält lebendiges Wasser, aber sie sagt zu ihm, Herr, du hast ja gar keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du das lebendige Wasser nehmen? Das ist doch nicht möglich, du hast gar kein Gefäß. Wie willst du mir von da unten Wasser nach oben holen? Ja, für uns heute sind diese Brunnenmomente eher etwas Komisches, weil wir kennen eigentlich so den Brunnen nicht mehr, wo man sich trifft zum Wasserschöpfen. Denn wir können überall den Wasserhahn aufdrehen oder wir können einkaufen gehen und so Soda kaufen, was auch immer. Aber damals war das noch etwas ganz Besonderes. Denn jeden Tag musste die Frau zum Brunnen gehen, damit sie zu Hause Wasser hat. Sie musste also ihr Haus verlassen, zum Brunnen gehen, Wasser nach Hause bringen. Und das noch in einer Wüstenregion, wo das Wasser sowieso noch einmal einen anderen Stellenwert hat. Genau das ist es. Wasser, sie hatte Durst, darum immer wieder Wasser holen gegangen. Ja, wir heute kennen Durst nicht wirklich. Wie gesagt, wir haben überall Möglichkeiten zu trinken. Aber was wir kennen, ist genau das Gegenteil. Nämlich wir kennen, dass wir so dringend auf die Toilette müssen, aber es die Umstände nicht zulassen. Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und denkst, eigentlich hätte ich vorhin noch aufs WC gemusst, aber jetzt kann ich halt nicht. Wie schöner, umso größer ist es dann, nach dem Gottesdienst das WC aufzusuchen und einen Druckabbau zu erleben. Ja, Durst zu haben ist eine Qual. Aber das kennen wir heute nicht wirklich. Wir kennen eher das Gegenteil. Das kennen wir, mit dem können wir etwas anfangen. Aber um das geht es eigentlich gar nicht. Das, was Jesus hier nämlich nicht sagen will, ist, ich möchte deinen physischen Durst stillen, dass du nie mehr trinken musst. Das ist das, was die Frau hier immer verstand. Sondern es geht darum, den spirituellen Durst zu stillen. Denn jeder Mensch möchte doch ein erfülltes Leben haben. Jeder Mensch sehnt sich danach, ein gutes Leben zu führen. Und so viele Menschen, wie es gibt, so viele Arten gibt es auch, wie man diesen Durst stillen kann. Aber ich denke, drei Bereiche, die decken sehr viel ab. Das ist der Wohlstand, die Gesundheit und Beziehungen. Viele Menschen leben dafür, einmal im Wohlstand leben zu können. Wir gehen jeden Tag zur Arbeit, da arbeiten wir lange, sehr lange, machen zum Teil übelst viele Überstunden, damit wir aufsteigen können, damit wir reich werden. Denn je höher wir sind, umso reicher können wir werden. Wir lassen uns dabei auch unterdrücken. Das spielt uns dann keine Rolle, weil unser Ziel ist, ich will reich sein, ich will erfolgreich sein. Und unser Traum ist so, den Erfolg zu fassen zu können, indem dass wir über anderen stehen und dann so auf sie hinabschauen können. Hallo da unten. Das ist unser Ziel. Höher zu sein als andere Menschen. Erfolgreicher zu sein. Reicher zu sein. Und wenn wir dann abends nach Hause gehen, dann machen wir nichts. Weil wir müssen ja sparen. Denn unser großer Traum ist, zweimal im Jahr irgendwo in die Karibik, in die Ferien zu fliegen. Das nicht einfach so, sondern in einem 5-Sterne-Hotel muss das dann schon sein. Sonst ja, waren es keine guten Ferien. Oder wir sparen, weil wir ein Haus bauen wollen. Wir überlegen uns, wie können wir am besten investieren? Welche Hypothek ist die beste, damit wir möglichst günstig ein Haus mit möglichst viel luxuriösem Inhalt füllen können, aber es dabei immer noch möglichst günstig ist. Wir entwickeln Businesspläne, damit wir erfolgreicher werden können. Unser Ziel ist es, um Ruhm zu streben. Bekanntheit, Erfolg, Reichtum. Alles in unserem Leben ist dann darauf ausgerichtet, dieses Ziel zu erreichen, dass wir einmal im Wohlstand leben können. Ein anderes wichtiges Gut heute ist die Gesundheit. Hauptsache, ich bin gesund. Extrem viele Menschen gehen daher ins Gym. Für die etwas Älteren unter uns, das ist einfach ein Fitnesscenter. Und dort wird trainiert, was das Zeug hat. Denn wenn man nicht einen durchtrainierten Körper hat, dann gilt man nichts. Denn man muss gut aussehen. Sonst hat man keine Freunde, sonst kann man keinen Erfolg haben. Das geht nicht. Gesund zu leben, das ist so das Höchste. Darum kaufen wir auch immer Produkte, die Bio, Fairtrade und grün sind. Ja, weil das ist dann nicht nur für unsere Gesundheit, sondern das geht auch auf die Gesundheit der Erde. Weil die wollen wir ja auch beschützen. Und die soll auch gesund leben. Hauptsache, man ist gesund. So richten wir unser Leben darauf aus, alles für die Gesundheit zu machen. Dass wir immer gesund bleiben können. Wir machen uns einen Fitnessplan, einen Ernährungsplan, damit wir gesund bleiben können. Nach dem strengen Arbeitstag gehen wir auf den Markt, kaufen uns dort diese Bioprodukte, gehen dann ins Fitness, um uns noch 3 Stunden lang Zeit im Fitness zu verbringen, damit wir gesund sind. Der dritte Punkt, Hauptsache ich bin beliebt und habe viele Freunde. Wenn man Menschen fragt, was ist der Sinn deines Lebens, dann sagen ganz viele, ich möchte einfach eine gute Zeit hier auf Erden mit meinen Freunden und mit meiner Familie zu verbringen. Das ist der Sinn des Lebens. Wir investieren dann sehr viel Zeit da rein, dass wir Zeit verbringen können mit unseren Freunden. Dabei geht es aber eigentlich um unseren Platz, den wir einnehmen in einer Gruppe, in einer Beziehung. Es ist wichtig, dass wir das Gefühl von Annahme, von Respekt erhalten. Darum geht es. Und Freunde ist man dann so lange, bis man vom anderen nicht mehr das erhält, was man sich wünscht. Dann hört die Freundschaft auf. Und in den Beziehungen, in denen wir uns bewegen, daher nehmen wir auch unsere Identität. Wenn wir bei den Hells Angels sind, dann sind wir ein Hells Angels. Wir identifizieren uns voll mit dieser Gruppe. Wir sind ein Teil davon. Wenn wir Skater sind, dann sind wir Skater. Wir gehören zu dieser Gruppe. Wir sind ein Teil davon. Dort bekommen wir Ruhm und Anerkennung. Das ist das, was wir brauchen. Diese drei Punkte, habt ihr jetzt vielleicht gemerkt, die sind getränkt von Egoismus. Es geht nur um mich. Ich muss Erfolg haben. Ich muss gesund sein. Ich muss viele Freunde haben, meinen Platz haben, Annahme bekommen. Ich muss, ich muss, ich muss. Und genau das ist Sünde. Denn wir erwarten unser Heil von etwas anderem als von Gott. Und genau das ist auch der Durst, den Jesus stillen will. Nicht der physische Durst, sondern der spirituelle Durst. Zurück zu der Geschichte. Die Frau, die versteht es immer noch nicht. Jesus will ihr lebendiges Wasser geben und sie versteht einfach, ja, das will ich, denn ich habe keine Lust, jeden Tag zum Brunnen zu gehen und dort Wasser zu schöpfen. Wenn mich nicht mehr dürstet, brauche ich kein Wasser mehr. Das will ich. Also gib mir das. Das, was Jesus aber hier sagt, ist nicht das. Es geht nicht um den physischen Durst. Sondern Jesus sagt dir, ich habe etwas, das viel wichtiger ist als der physische Durst. Der physische Durst, wenn wir Wasser trinken, dann leben wir. Wenn wir kein Wasser trinken, dann sterben wir. Wenn wir das lebendige Wasser von Jesus nicht haben, dann werden wir aber auch geistlich tot sein. Nicht nur körperlich, sondern geistlich. Es geht aber nicht nur um dieses lebensrettende Angebot, das Jesus hier macht, sondern es geht vor allem auch darum, von innen her eine Zufriedenheit zu haben. Nicht nur, dass wir viel Geld haben, im Überfluss leben können, sondern dass wir innerlich zufrieden sind. Und das nicht nur für den Moment, sondern für immer. Jesus sagt nämlich, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus will ihr lebendiges Wasser geben, das ihre Zufriedenheit von innen gibt. Äußerlichkeiten können den Durst nicht löschen. Wir können noch so fest uns auf unsere Schönheit achten. Wir werden nie schön genug sein. Wir können noch so viel erreichen. Wir werden nie genug erreicht haben. Und wir können noch so viele Freunde haben. Die wirkliche Annahme, die wir suchen, die bekommen wir da nicht. Die Äußerlichkeiten können keinen inneren Durst löschen. Boris Becker, ein Tennisspieler, schon etwas älter, der hat einmal gesagt, ich hatte zweimal als jüngster Spieler Wimbledon gewonnen. Ich war reich und so weiter. Ich hatte alles, was ich brauchte. Aber ich hatte keinen inneren Frieden. Es ist nie genug. Wir können als jüngste Spieler Wimbledon gewinnen, das reicht uns nicht. Vielleicht für den Moment ist es richtig cool, aber es wird nicht ewiglich anhalten. Die äußeren Umstände können also keine innere Zufriedenheit geben, die bis in Ewigkeit anhalten. Auch die Frau hier hat auf seine Äußerlichkeit geachtet. Sie hat sich von dem alles erwartet, denn sie hat sich in den Bereich Beziehungen investiert. Sie hat in Männergeschichten gesucht. Wenn ich bei meinen Freundinnen prahlen kann mit den vielen Männern, die ich hatte, dann bin ich wer? Wenn ich sexuell so aktiv bin, dann bin ich jemand. Aber es klappte nicht. Und genau das ist es, was verkehrt ist mit dieser Welt. Wir beten alles an, nur nicht den, der uns geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie du jetzt hier sitzt, wie du deinen inneren Durst probierst zu löschen. Vielleicht probierst du das in Erfolg, in Geld, Gesundheit, Ehre, Bekanntheit, Sex, Alkohol, Drogen oder Annahme. Aber ich sage dir, das Wort sagt dir, Gott sagt dir, es wird nicht klappen. Jeder Mensch, der hier auf der Erde lebt, der lebt für irgendwas. Aber Jesus sagt hier, wenn dieses Etwas nicht er ist, dann wird es uns enttäuschen. Wenn wir für etwas leben, für Beziehungen, für Männergeschichten, dann werden wir enttäuscht werden. Wir beten das an, wir machen das zu unserem höchsten Gut und es wird uns enttäuschen. Und sogar noch mehr, diese Sache wird uns bei lebendigem Leib verschlingen. Und genau das ist wieder Sünde, denn wir vertrauen auf etwas anderes und nicht auf Gott. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und sagst, ja, diesen inneren Durst, den spüre ich gar nicht, ich habe gar nicht so einen Durst. Dann kann ich dir sagen, das liegt daran, weil dein Durst dein Antrieb ist. Du siehst immer noch einen kleinen Funken Hoffnung, der da ist, ja, ich kann es schaffen, erfolgreich zu werden. Das ist der Durst, der dich antreibt. Der Durst ist aber da, also nimm ihn wahr. Und dieser Durst wird nicht von außen gestillt. Der verlangt immer noch mehr und noch mehr. Sondern dein Durst, der muss von innen gestillt werden. Wenn wir hier die Geschichte weiterlesen, dann merken wir, die Frau hat schlussendlich diesen Durst zu stillen bekommen. Jesus hat ihr das lebendige Wasser gegeben. Das sehen wir, indem sie zurück in ihr Dorf ging und allen Menschen erzählen musste, ich habe den Messias gesehen, mein Durst ist endlich gelöscht. Sie konnte gar nicht anders, als so zu erzählen. Aber wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr Durst gelöscht werden konnte? Das ist ganz einfach. Es ist, weil Jesus Durst hatte. Jesus sagt ihr, gib mir zu trinken. Und Jesus hatte nur Durst, weil er die Herrlichkeit verließ. Er hatte bei Gott alles, aber er verließ die Herrlichkeit, kam zu uns auf die Erde, wurde ganz Mensch und darum hatte er auch nach einer langen Wanderung Durst. Dieser Durst, der kommt nicht das letzte Mal vor im Johannesevangelium. Der Durst kommt auch noch weitere Male vor. Zudem am Kreuz. Als Jesus nämlich starb, als er am Kreuz hing, sagte er, mich dürstet es. Ich habe Durst. Und das, weil er die ganze Last der Welt auf seinen Schultern hatte. Darum hatte er Durst. Und genau das ist das Unfassbare, was Jesus gemacht hat. Weil nämlich Jesus am Kreuz einen natürlichen, einen physischen Durst hatte, darum kann er auch heute unseren spirituellen Durst stillen. Nur weil er starb, dürfen wir ein Leben nach dem Tod haben, wenn wir ihn als Erlöser im Glauben annehmen. Aber nicht nur in Ewigkeit dürfen wir nicht mehr Durst haben, sondern auch jetzt. Denn durch Jesu Tod können wir auch schon jetzt ein erfülltes Leben führen. Und das, weil er uns erfüllt. Das, was wir als erfülltes Leben jetzt schon erleben können, das ist so ein Schatten vom Himmel, so ein Abglanz, ein Stück, was uns erwarten wird. Aber das können wir jetzt schon erleben. Diese Ruhe, die wir erleben dürfen im Himmel, können wir auch schon jetzt erleben. Denn das Himmelreich, das ist in uns durch Jesus. Was ist also passiert hier in dieser Geschichte? Jesus sprach auf skandalöse Weise zu dieser Frau. Die Frau war ausgegrenzt, war niemand. Jesus machte ihr dann klar, jeder Mensch betet irgendetwas an, denn es wird zum höchsten Gut gemacht, bei der Frau die Männergeschichten. Und genau das ist es, was verkehrt ist mit dieser Welt. Wir beten alles andere an, nur nicht den, der uns geschaffen hat. Die Äußerlichkeiten, die können keine innere Zufriedenheit geben. Sie können unseren Durst nicht stillen. Darum schenkt uns Jesus das lebendige Wasser, damit wir uns nicht mehr dürsten können müssen. Nur weil Jesus selbst Durst hatte, konnte er unseren spirituellen Durst stillen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir vielmals, hast du deinen Sohn gegeben für uns, dass wir dürfen ein erfülltes Leben in dir haben, dass wir dürfen unseren Durst stillen in dir. Und ich bitte dich, dass wir einfach dürfen in dir bleiben, mit dir zusammen dürfen unterwegs sein, das Leben mit dir anfangen und einfach merken, dass alles andere uns enttäuscht. Danke vielmals. Amen.